Lass uns aufstehen zur Lesung. Sie steht bei Matthäus im 9. Kapitel, wo es heißt, als Jesus durch die Stadt ging, sah er den Zollernehmer Matthäus am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, geh mit mir. Und sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus lud viele seiner Kollegen ein und andere Leute, die ebenso verrufen waren wie er. Die Pharisäer empörten sich und fragten, weshalb gibt sich euer Lehrer denn mit solch einem Gesindel ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und er fügte hinzu, geht hin und lernt, was Gott meint, wenn er im Alten Testament sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Meine Aufgabe ist es, Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die ihn schon zu kennen meinen. Amen. Heute geht es um diese Person, liebe Gemeinde. Dieser Mann. Wer könnte das sein?
Matthäus.
Jesus hat es natürlich schon erraten. So sieht Matthäus aus. Zumindest, wenn man sich die weltweit erfolgreiche Serie The Chosen anschaut. Hier gibt es sie zum ersten Mal bei Bibel TV und Free TV. Eine Serie, nicht unbedingt über Jesus, sondern The Chosen sind die Auserwählten, die Jünger. Über 400 Millionen Leute haben zumindest einen Teil dieser Serie gesehen. Jetzt läuft es zum ersten Mal im Free TV. Es gibt auch die Chosen App, da läuft gerade die dritte Staffel. Und die erste Staffel erzählt sehr schön von den Jüngern, von ihren Eigenheiten, von ihren komplexen Bedingungen und auch mit dem Miteinander. Und einer davon, besonders gut getroffen, finde ich, ist Matthäus. Und um den soll es heute hier gehen. Wir haben es ja gerade in der Lesung gehört, ein Mann mit kompliziertem Charakter. Er klingt immer so ein bisschen, als ob er einen Sockenschuss hat. Aber er hat was hinter. Eine Vergangenheit, die ihn dann zu dem gemacht hat, was er war. Nämlich ein Zöllner. Wir wissen nicht so viel. Und die Serie bringt das ziemlich gut auch auf seine Eigenheiten, seine Familie, seinen Charakter. Vermutlich glaubte Matthäus an Gott wie alle Juden damals, das war selbstverständlich, aber als er dann älter wurde, da hat er natürlich auch ganz andere Dinge im Kopf gehabt als den lebendigen Gott. Da war er fasziniert von dem, was einem das Leben so zu bieten hat. Karriere machen zum Beispiel, Geld verdienen, völlig normal. Ist doch klar, dass jeder, der sich entwickelt, jeder Jugendliche, so die Welt, die Umgebung abklopft auf das, was man da zu bieten kriegt. Was einem das Leben bringt. Heute haben wir natürlich Multiple Choice, jede Menge Möglichkeiten, damals nicht. Und schon gar nicht im traditionellen Judentum. Aber weil ihm das so wichtig war, sagte sich Matthäus davon los und wurde zum Outsider. Also eigentlich gar nicht mal zum Outsider, sondern zum Outcast. Nicht nur ein Außenseiter, sondern wirklich ein Herausgeworfener aus der jüdischen Gesellschaft. Hier bei dieser Lehre, The Chosen, da sagt sein Vater nachher ganz klar, du bist nicht mehr mein Sohn. Er verliert seine Eltern mit dem Entschluss, Zollernehmer zu werden. Gut, das hat sich Matze selber so ausgedacht, das war seine Entscheidung. Und das ging auch jahrelang gut, er hat sein Ziel erreicht, denn als Zöllner kann man reich werden, eine Persönlichkeit, bis dann Jesus kommt. Und sagt sie ihm, komm, folge mir nach. Und erstaunlicherweise steht Matthäus auf und tut das. Wie ungeheuerlich die Berufung des Matthäus war, wird vielleicht deutlich, wenn man sich mal klar macht, was denn ein Zöllner damals überhaupt war. Eigentlich waren die Zolleinnehmer so eine Art Pächter. Sie wissen ja, die Römer waren die Chefs im Land und die Pächter mussten dann die Steuern und den Warenzoll einkassieren und sie dem Landesherrn abgeben. Und das bedeutete, und das kommt auch in The Chosen sehr schön vor, es war Tür und Tor geöffnet für Betrug. Jeder Zöllner konnte mehr verlangen, ohne dass die Bürger davon dagegen ankamen. Dafür sorgten schon die römischen Bodyguards. Auch bei The Chosen kommt immer ein Römer vor, der ihn begleitet. Und interessant, bis in die zweite Staffel hinein ist Petrus nicht bereit, den Matthäus zu vergeben, weil er ihn nämlich betrogen hat. Und er wollte nicht. Mit dem wollte er sowieso nicht. Und diese Konflikte werden sehr schön in dieser Serie dargestellt. Und deswegen waren die Zöllner, nicht nur Matthäus, zwar reich, aber auch vom Volk verachtet und gehasst. Denn gläubige Juden hatten noch viel mehr Grund, die Zöllner zu meiden. Denn es waren ja nicht die Römer, sondern die Juden, also Leute aus ihrem eigenen Volk, die ihre eigenen Volksgenossen quasi erpressten, die die Steuern für die Heiden einsammelten. Und weil nach jüdischem Glauben jeder Kontakt mit einem Heiden unrein machte, waren diese Zöllner natürlich dauerunrein. Sowas ähnliches wie eine ansteckende Krankheit. Da hat allerdings keine Maske geholfen, denn da musste man ja Kontakt suchen. Das heißt, Zöllner waren wirklich Ausgestoßene aus ihrem Volk, denn kein frommer Jude, der stolz darauf war, ein Sohn, ein Kind Abrahams zu sein, würde sich mit solch einem Typen einlassen. Und vermutlich hat das eine Rolle gespielt. Matthäus hatte jetzt sein Ziel erreicht, der hatte viel Geld, der hatte schon in jungen Jahren ein großes Haus, alles bestens. Aber glücklich war er trotzdem nicht. Sonst wäre er da am Zolltisch sitzen geblieben, Matthäus, und gesagt hat, folge mir nach. Wieso denn? Nein, innerlich muss sich etwas abgespielt haben. Und vielleicht hat er schon lange nach einem Ausweg aus dieser verfahrenen Situation gesucht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Suche nach dem Ausweg einen Auftrieb bekommen hat, als andere von diesem Jesus erzählt haben. Ey, hast du schon gehört? Dieser Jesus aus Nazareth, der hat sogar Kranke geheilt. Der kümmert sich um Leute, die sonst keiner haben will. Vielleicht war hier die Chance für Matthäus. Vielleicht kam Jesus mal bei ihm vorbei und man könnte mit ihm reden, ihm die Not klagen. Ja, aber wie? Und das finde ich so toll, unser Text. Hier heißt es schlichtweg, Jesus sah ihn. Jesus sah ihn, und das bedeutet ein Sehen, das nicht nur mal kurz hinblicken bedeutet, sondern bis ins Herz des Menschen eindringen. Die meisten kennen ja das Bibelwort für 2023, die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist übrigens ein schönes Kärtchen. Hinten ist die Kirche in Seeburg drauf. Vorne der Jahreslosungsspruch. Können Sie sich hinten mitnehmen nachher. So kleine Gedanken, Erinnerung, so eine Brücke. Du bist ein Gott, der mich sieht, also der weiß, wie es mir geht, der mich versteht. Und das merken wir auch, und das kommt in der Serie auch sehr schön vor, wie Jesus ja nicht wahllos irgendwelche Leute beruft, sondern immer sieht, ob auch die Bereitschaft da ist, ihm zu folgen. Und das finde ich so besonders bei Jesus. Das gilt bis heute. Jesus findet die Leute, die ihn suchen. Also nicht suchen und finden, sondern umgekehrt. Jesus findet die Leute, die ihn wirklich suchen. Denn als er dann zu dem Matthäus am Zoll kommt, da fand Jesus ihn und nicht umgekehrt. Jetzt hätte Jesus ja sitzen bleiben können, wie gesagt, denn er sprach von ihm für ihn das aus, was er sich vielleicht schon lange gewünscht hat, der Matthäus, komm, folge mir nach. Und deswegen folgt er auch. Ohne Zögern. Er dachte nicht mehr an das, was er verdient hat, an seine Bequemlichkeit, die tollen Kleider, sondern nur an das, was er jetzt gewinnen könnte. Den inneren Frieden im Herzen, die Gemeinschaft mit Gott. Ein fester Lebensgrund, der auch in Schwierigkeiten nicht kaputt geht. Ihm war es völlig egal, ob die anderen ihn für verrückt hielten. Das tun sie auch noch lange Zeit. Er hatte in Jesus das gefunden, was er mit keinem Geld der Welt kaufen konnte. Und das freut er darüber, dass Jesus ihn erwählt hat, ihn gefunden hat, veranstaltet Matthäus eine Party und lud alle die ein, mit denen er sich gut verstand. Naja, und das waren halt in erster Linie andere Zöllner und Ausgestoßene. Hier wird übrigens ein ganz wichtiger Aspekt deutlich für einen Christen. Christ werden, das ist eine ganz intime, persönliche Sache. Denn der Ruf Gottes ergeht an mich. An mich persönlich. Und jeder muss für sich selbst darauf reagieren, ob er folgen will oder nicht. Denn wenn ich erlebe, wie Gott mich sieht, die Jahreslosung, dann ist das, wie gesagt, so wie zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Liebenden oder einer Mutter mit ihrem kleinen Kind. Doch das Christsein, das ist öffentlich. Wer sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, der kann sein Christsein auch nicht verbergen, sondern der hat den Drang, anderen Menschen von dieser überwältigenden Erfahrung auch mitzuteilen. Und das war bei Matthäus der Fall. Eben andere Kumpels, Leute, die auch im jüdischen Volk nichts galten. Das ging um Prostituierte, Zuhälter, Zöllner, Kriminelle, wer auch immer. Und mit denen, sagt die Bibel so ganz neutral, hatte Jesus Tischgemeinschaft. Mit denen aß er. Nun ist das ein Zeichen im Orient bis heute. Wenn man mit jemandem zu Tische liegt oder sitzt, dann ist das die intensivste gesellschaftliche Gemeinschaft, ist, die man einem anderen gewähren kann. Und deswegen waren die Pharisäer ja so sauer, so entsetzt, so schockiert. Das kann doch wohl nicht sein. Dieser Jesus von Nazareth, der das Gesetz kennt, der isst sogar mit den Sündern. Nun, nach der Ansicht der Pharisäer hatten sich fromme Menschen von offensichtlichen Sündern auch zu distanzieren. Und die Pharisäer waren sich immer bewusst, dass sie zur Elite des Volkes gehörten. Denn sie versuchten, sich streng an das Gesetz Gottes zu halten, und das ja an sich auch nicht schlecht ist. Doch so positiv ihr Beweggrund war, so negativ waren die Folgen im Laufe der Zeit. Denn weil die Pharisäer das Gesetz wirklich besser hielten als die anderen, wurden sie auch stolz, verachteten sie die anderen Menschen. Und genau mit dieser hochnäsigen Haltung gingen sie bei aller äußeren Gesetzeseinhaltung an der ursprünglichen Absicht Gottes vorbei. In unseren Versen möchte Jesus den Pharisäern klar machen, dass sie keinen Blick mehr dafür haben, was Gott eigentlich ein wesentliches, ein wichtiges Anliegen ist, dem sie doch so treu zu dienen glauben. Er zeigt es ihnen an seiner eigenen Person. Und sagt, aus demselben Grund, aus dem ein Arzt die Kranken nicht scheut, geht Jesus zu den Zöllnern und Sündern. Er ist ja nicht deshalb mit ihnen, weil er ihre zweifelsfreie Geldgier, Grausamkeit und Gottlosigkeit schön fände. Sondern er weiß, dass es schlimm mit ihnen steht. Dass sie in den Augen Gottes Verlorene sind. Und denen, die ihn nötig haben, denen möchte er den Zugang zu sich und damit auch zu Gott freimachen. Sicher sind nicht alle Zöllner und Sünder, die bei diesem Fest dabei waren, Jesus gefolgt oder haben das Angebot angenommen. Aber der Weg war und ist frei für den, der es will und wollte. Jesus bejaht die Sünder, aber er verneint ihre Sünden. Immerhin haben diese Sünden, auch unsere, ihnen das Leben gekostet. Das, was wir dann in der Passionszeit wieder mit Christus, dem Lamm Gottes, das für uns geschlachtet wird, stärker bedenken. Anders ausgedrückt, Jesus sitzt ja nicht mit den Zöllnern und Sündern zu Tisch, weil er die Frommen verachtet, sondern weil bei den Sündern das Haus brennt und nicht bei den Gerechten. Jesus will ja die pharisäerlichen Grund und Boden argumentieren oder sie fertig machen, sondern er möchte ihnen ihre Krankheit aufzeigen, also wo auch sie, die angeblich schlauen und gesetzestreuen krank sind, wo auch sie den Arzt brauchen. Und deswegen zitiert er das Alte Testament, darauf berufen sich ja die Pharisäer. Und er sagt, Hosea 6 wörtlich, an denen, die Barmherzigkeit üben, ist bei mir mehr wohlgefallen als an Opfern. Hier wird in vergleichender Weise die ursprüngliche Absicht Gottes deutlich gemacht. Und das möchte ihnen Jesus zeigen. Er wirft den Pharisäern ja nicht das Gesetz vor, das halten sie. Aber sie übersehen das Gewichtigere hinter dem Buchstaben des Gesetzes, nämlich Gottes Barmherzigkeit, Recht und Treue. Und das kann man nicht theoretisch halten, das muss man praktizieren. Zum Beispiel in der Hinwendung und nicht in der Abgrenzung zu ausgestoßenen Menschen. Deswegen sagt Jesus vorher, geht hin und lernt. Lernen muss man praktisch. Hier geschieht es im Praktizieren des Willens Gottes, des Weitergebens seiner Liebe, gerade an die ausgestoßenen Menschen. Und Matthäus ist hier das beste Beispiel dafür. Er hat in seiner Jugend auch nicht viel auf Gott und seine jüdische Abstammung gegeben, aber er merkte später, dass ihm bei allem äußeren Erfolg das Eigentliche fehlte, nämlich die lebenswichtige Beziehung zu Gott. Er wollte zurück, aber seine jüdischen Volksgenossen hatten ihn schon längst abgeschickt. Du bist nicht mehr mein Sohn. Und erst Jesus gibt ihm die Chance, das ist unser Thema heute, Jesus gibt jedem Menschen die zweite Chance, erst Jesus gibt ihm die Chance, zu seiner Identität zurückzukehren. Und das ergreift Matthäus. Nun kann man sagen, gut, das ist schon lange her, aber ich habe noch ein aktuelles Beispiel für Sie. Ein Buch von Johannes Kneifel, das heißt Vom Saulus zum Paulus. Er hat hier sein Leben aufgeschrieben. Johannes Kneifel war Neonazi. Hat sich jeden Tag volllaufen lassen, hat jede Menge Leute verprügelt. Und einmal hat er ihm so jemand totgeschlagen. Naja, war natürlich Pech. Das musste in den Knast. 5 Jahre lang Gefängnis. Und er erzählt seine Geschichte und im Gefängnis passiert dann das, was für uns wichtig ist, nämlich seine Lebenswende. Er schreibt, vor kurzem habe ich in der Gefängniskirche ein Gespräch mit einem Ehrenamtlichen geführt. Er meinte, wir Menschen sind alle Sünder. Egal, ob wir für unsere Taten im Gefängnis sitzen oder nicht. Jeder Mensch braucht Vergebung für seine Schuld. Vergebung. Ein Wort, mit dem ich absolut nichts anfangen konnte. Passte einfach nicht zu meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und Gott, ist er bereit, mir zu vergeben, nachdem ich so viele seiner Gebote gebrochen habe? Ich musste mir eingestehen, dass ich nach Jahren im Gefängnis nicht mehr wirklich weiß, wie ich mit dem Druck umgehen soll. Wie immer gehe ich am Sonntag in den Anstaltsgottesdienst. Heute predigt der Pastor, dessen Worte mich normalerweise am wenigsten erreichen. Aber diesmal ist es anders. Es sind zwar seine Worte, die ich höre, aber ich spüre, dass jemand anders durch diese Worte zu mir spricht. Denn in diesem Moment erfahre ich Gnade. Ich merke, auch ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Und so bitte ich darum. Ich kniee vor dem Kreuz Jesu, dass ich ganz deutlich vor meinen Augen sehe, vor dem uralten christlichen Bohlen nieder, mit dem ich lange nichts mehr anfangen konnte. Und in diesem Augenblick erfahre ich ganz persönlich die biblische Wahrheit, dass Jesu Blut die Sünden abwischt. Ich weiß es jetzt und ich spüre es in meinem ganzen Körper, wie mir etwas unglaublich Schweres, Belastendes abgenommen wird. Wie sehr ich unter meiner Schuld gelitten habe, erkenne ich erst jetzt, weil ich spüre, wie befreiend es ist, diese Schuld endlich abgeben zu können. Und auf einmal spüre ich, wie ich mit tiefer Freude und tiefem Frieden erfüllt werde, Empfindung, die ich mir immer gewünscht habe, wenn ich sie bei anderen Menschen sah und die sich mit keinem Rauschzustand vergleichen lassen. Nichts von dem, was ich bisher erlebt habe, hat sich so intensiv und so gut angefühlt. Gott ist in mein Leben gekommen und ich fühle mich auf einmal wie ein neuer Mensch, ruhig und gelassen, ohne diese ständige Unzufriedenheit und die permanente Grundaggressivität, die mich bisher begleitet hat. Ich hatte keine Vision, ich habe weder Gott gesehen noch eine Stimme vom Himmel gehört und trotzdem bin ich in diesem Moment ganz sicher, dass Gott existiert und er mein Leben von nun an begleiten wird. Als ich mich vom Boden erhebe, befinde ich mich noch immer im selben Gefängnis. Ich weiß, dass in meinen Akten noch immer dieselben negativen Einträge stehen und dass dieselben Probleme vor mir liegen. Aber ich weiß nun, ich muss diese Schwierigkeiten nicht mehr allein bewältigen. Gott wird sich meiner annehmen. Soweit Johannes Kneifel, er ist dann aus dem Knast gekommen, hat hier in Elztal Theologie studiert, ist jetzt Pastor irgendwo im Süden Deutschlands und hat diese Wende immer wieder auch anderen Menschen weitergegeben. Ich habe ihn mal getroffen und da hat er mir das auch ins Buch reingeschrieben. Gott gibt jedem Menschen die zweite Chance. Das, was wir heute als Thema haben, was sozusagen auch den Matthäus betroffen hat. Und ich denke, das können wir alle für uns mitnehmen und auch von Matthäus lernen, dass wir immer neu über Gottes Liebe staunen. Dass er uns immer wieder neu begegnen will. Dass er uns sieht ins Herz hinein. Dass es überhaupt jemand so wie Jesus gibt, der dein Leben aus dem Dreck zieht und deine Schuld bezahlen kann und du wirklich immer wieder eine neue Chance bekommst. Denn, und das wird uns durch die Passionszeit begleiten, Jesus hat das immer wieder deutlich gemacht, zum Beispiel in Markus 10, wo er sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und mein Leben als Lösegeld für die Menschen gebe. Amen. Es ist so wunderbar, Jesus Christus, dass du uns siehst, dass du uns durch und durch kennst, so wie den Matthäus. Aber auch, dass du jedem von uns eine zweite Chance gibst und unser Leben erfüllt und fruchtbar machen willst. Wir bitten dich, lass uns das hören und glauben. Hilf uns, dieses Geheimnis zu bedenken, dass du Mensch geworden bist und darüber zu staunen. Und so bitten wir dich auch um Geduld miteinander, dass wir keinen aufgeben und nicht gleichgültig werden. Wir bitten für unsere Kranken um Heilung, für die Männer und Frauen in Krankenhäusern, Regierungen und Verwaltungen, aber auch in den Medien. Wir bitten für deine Kirche, dass sie die Botschaft von deinem Gericht und von deiner Gnade wieder neu und deutlich verkündigt.
Wir bitten aber für die Krisengebiete dieser Welt, speziell für die Menschen, die jetzt im Krieg, Hunger und Elend gefangen sind. Sei du ihnen besonders nah. Und lass jetzt ganz persönlich erleben, dass du sie liebevoll ansiehst und ihnen zum inneren Frieden verhelfen willst. Amen.